Der Herr sei mit euch. Wir lesen beim heiligen Paulus im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel. Die Liebe ist großmütig, gütig ist die Liebe, sie eifert nicht, die Liebe prahlt nicht, sie überhebt sich nicht, sie ist nicht unansehnlich, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht aufreizen, sie rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich vielmehr an der Wahrheit. Alles erträgt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, allem hält sie stand. Sie fällt nie aus. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, meine andächtigen Christen. Es ist heute die Rede zunächst von den Mädchen, die einmal heiraten wollen. Sodann von den vielen Mädchen und Frauen, die nicht zu einer Ehe gekommen sind und nun unfreiwillig als Zölibatärinnen leben müssen. Ferner von den Witwen, zumal den Jungen und den geschiedenen Frauen, die auf einen Partner verzichten müssen, nachdem sie vielleicht lange Jahre hindurch mit ihrem verstorbenen oder geschiedenen Mann ein Leib waren. Haben wir kein Recht auf Liebe? So fragen sie bisweilen. Was können sie tun, um ihrem Triebleben die rechte Richtung und den rechten Sinn zu geben, gleich ob es eingeordnet war in eine frühere Ehe mit ihren geschlechtlichen Erfahrungen, gleich ob es sich um Ledige handelt, die noch nicht zu einem Partner gefunden hatten. Ich lese Ihnen vor einige schöne Gedanken, die Jörg Zink, der evangelische Pfarrer, der bisweilen leider allzu selten samstags abends im Fernsehen das Wort zum Sonntag spricht, aus dem Sammelband 12 Nächte. Es ist sicherlich kaum zeitgemäß von Jungfräulichkeit als etwas Sinnvollem und Schönen zu reden, aber es ist notwendig. Denn gemeint ist die junge Frau, die Zeit hatte, ein Mensch zu werden, ehe sie Mutter wurde, und die nicht ein Weibchen zu werden braucht, die aus eigenem Willen sich dem hinzugeben vermag, dem ihr Herz gehören soll, und die das Schwere am Schicksal der Mutter verstehen und bejahen kann, weil sie zuvor ihr Mädchenhaftes verstanden und bejaht hat. Was ist denn eine Jungfrau, so fragt er, ein körperlich unberührter Mensch? Ganz sicher nicht nur dieses oder nicht notwendig dieses. Jungfräulichkeit ist Frömmigkeit im besten Sinne und entscheidet sich im Herzen. Ein Mensch ist gemeint, der nicht alles auf einmal will und nicht mehreres nebeneinander, sondern eines allein, das Wichtige, aufgespart für das Große, nicht verbraucht und verschüttet an die kleinen Chancen, nicht jedem Willen gehorsam, auch nicht mehreren Willen, sondern letztlich nur einem. Diligae et quod vis fac. Liebe und was du dann tun willst, das tue. So hörten wir am vergangenen Sonntag das Augustinuswort. Es wäre zu billig und zu wenig, dieses Liebe auf die geschlechtliche Begegnung einzugrenzen. Was uns heute in der Optik der Massenmedien in der Regel als Liebe offeriert wird, ist doch auf weite Strecken rein animalische Sexualität, die sich kaum von der Brunst der Tiere unterscheidet. Liebe ist mehr. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht aufreizen, sagte uns eben Paulus. Liebe fragt nie zuerst, was habe ich davon, sondern wie kann ich den anderen lieben, ihm gut sein, einem Menschen oder Gott oder beiden durch eine Sache. Recht auf Liebe steckt in diesem Anspruch nicht schon eine offene oder verborgene Egozentrik? Dem, der das Wort sagt, zunächst vielleicht kurzschlüssig, nicht unbedingt bewusst, nicht bösartig gemeint, steckt nicht oft da noch hinter eine noch nicht frei gewordene, unerlöste Selbstliebe. Dieses Recht auf Liebe kann sich anmelden mit edlen und mit unedlen Motiven. Da ist zum Beispiel das nicht verkraftete Alleinsein. Vielleicht entscheidet sich das Menschliche an einer Frau nicht dort, wo sie nach draußen lebt, wo sie dem Partner begegnet und ihm und von ihm ihre Mutterschaft und ihr Kind empfängt, sondern dort, wo sie allein ist, schreibt Jörg Zink. Und die größte Offenbarung ist die Stille, sagt der große Chinese Lao Tse. Sehnsucht nach dem Kinde kann ein echtes Motiv sein, das sich hier auftut bei der Frage nach dem Recht auf Liebe. Aber es können auch sehr unedle Motive im Hintergrund sein, unterbewusst Neid und Eifersucht auf das, was die anderen haben und was man selbst nicht haben kann und nicht nehmen darf, ohne dass man gegen die Ordnung stünde. Wer dieses Recht auf Liebe nicht verwandelt und dem anderen das Recht gibt, die eigene Liebe in Anspruch zu nehmen, wird nur schwer den Gefahren entgehen, die den Rest seiner Liebe vollends vernichten. Die alte Jungfer, meine andächtigen Christen, bisweilen von uns belächelt und als komisch empfunden, wir sollten es aus Liebe nicht tun, offenbart oft an diesem ihren So-Sein die unerlöste Liebe, das Kreisen um sich selbst, das Unerfüllte. Dass es sich bei den unfreiwillig ledig gebliebenen, denen, die verurteilt sind zum Alleinsein, den ledigen und geschiedenen und verwitweten Frauen um eine große Not, speziell um eine große sexuelle Not handelt, für die wir viel Verständnis und viel Mitgefühl aufbringen müssen, soll zunächst hier ganz klar gesagt werden. Auch sie können, genau wie geistliche und Ordensfrauen, die den Zölibat nicht geistig verkraften, zu Ersatzhandlungen und zu Neurosen kommen. Die heutige hochsexualisierte Zeit mit ihrem Überangebot an Wohlstand und Komfort in allen Bereichen, mit ihrer Hemmungslosigkeit, ihrem Prestigedenken, ihrem Konsumzwang erweist allen, die um eine rechte Ordnung des Geschlechtlichen sich mühen, einen schlechten Dienst. Wer sich kritiklos dieses Überangebotes an Nahrungs- und Genussmitteln, an Zeitungen und Illustrierten, an Film und Sensationen bedient, kritiklos, darf sich nicht wundern, wenn neben anderen leiblichen und geistigen Schäden auch sein Geschlechtsleben Schaden leidet. Wenn die unverheiratete, verwitwete oder geschiedene Frau ihren Lebensstand sinnvoll und erfüllt leben will, dann wird sie eine echte Hygiene des Geistes und eine überlegte Abstinenz des Leibes pflegen müssen. Das gilt für Essen und Trinken, für den Konsum der Narkotika und Stimulantia, von Alkohol und Nikotin, von Medikamenten, für die Lektüre, für den gesellschaftlichen Verkehr, für die Kontakte mit anderen Frauen und Männern. Das gilt auch im Raum der Frömmigkeit, die eine wahre und echte und keine bigotte Frömmigkeit sein dürfte. Wenn ich eben von Kontakten sprach, dann denke ich vor allem auch an jene verheirateten oder unverheirateten Männer jeden Alters, die unverantwortlich, zügellos, oft obszön auf der Jagd nach Frauen sind. Sie sind gerade für die Frau, die ihren Zwangszölibat in einen Freiwilligen verwandeln will, eine sehr große Versuchung. Wenn aber die zur unfreiwilligen Ehelosigkeit Verurteilten ihren Lebensstand nicht als blindes Schicksal, sondern als von Gott geschickt anerkennen, wenn sie ihren Zölibat statt sich selbst zu beweinen und um sich selbst zu kreisen, mit dem Blick der Liebe auf andere hin erfüllen, wenn sie ihren Berufszölibat als eine Berufung Gottes erkennen, dann kann das unfreiwillige Unverheiratetsein der Lebensstand werden mit ihrer Mithilfe, indem sie ihr Heil wirken. Und dann ist es der Lebensstand, in dem sie auch für andere deren Heil wirken können. Bei all dem wird ein mögliches physiologisches Versagen im Triebbereich unter Umständen mit in Kauf genommen werden müssen, weil seine Steuerung sich dem freien Willensentscheid entzieht. Von einem moralischen Versagen, von einer Sünde, könnte in solch einem Falle keine Rede sein. Und das gilt auch für die inneren Vorgänge, für die Gedanken, die Fantasien und die Träume. Wie viel Not ist hier oft nicht genommen worden von solchen, die nicht zu unterscheiden gelernt hatten zwischen physiologischen Dingen und der Moral. Sie haben vielleicht, und wir Priester erfahren es ja immer wieder dort, wo es uns gesagt wird, Jahre und Jahrzehnte lange Not getragen in der Meinung, sie hätten schwere Sünde auf sich geladen. Und es waren rein menschliche, biologisch-physiologische Vorgänge, die mit der Moral nichts zu tun hatten. Niemals jedoch darf die unverheiratete Frau durch ein vermeintliches Recht auf geschlechtliche Liebe eine andere Ehe gefährden. Selbst wenn die Initiative dazu nicht von ihr ausginge, sondern von einem verheirateten Manne. Wenn hier eine Rettung sein soll, dann kann sie nur am Anfang sein. Dann kann nur am Anfang eines solchen sich anbahnenden Kontaktes ein hartes Nein stehen. Wie oft schon wurde eine zunächst harmlos, ja sogar christlich scheinendes Motiv wie Mitleid mit einem einsam gewordenen Manne, der mit seiner Frau wirklich oder vermeintlich keine rechte Ehe mehr führt, für den älter gewordenen Mann, dem sich seine Frau verweigert, Anlass zu einem geistigen oder wirklichen Ehebruch beider. Und dann war das Unglück, das nicht mehr repariert werden konnte, vielfach da, das Unglück für die unverheiratete Frau, den verheirateten Mann und seine Ehefrau und womöglich noch für die kleineren Kinder. Wenn wir, meine andächtigen Christen, irgendwo das Skandalon der Bergpredigt, das Ärgernis, das Jesus da mit den Menschen sagt, sehen wollen, dann hier bei denen, die aufgerufen sind, ehelos zu bleiben, die große Schar der Frauen und Mädchen, nicht nur heute, wir wissen, dass auch in der vergangenen Jahrhunderten nur 40% der Menschen zur Heirat kamen, gar kein modernes Problem ist es, dann müssen wir dieses Wort fasse, wer es fassen kann, noch einmal tief durchdenken. Dann kann es aber, wenn es so durchdacht wird, auch bei denen, die zunächst nicht das Charisma des Geistes und den Ruf Gottes spüren, dennoch sich verwirklichen. Sollten vielleicht manche deshalb diesen Anruf Gottes nicht spüren, weil sie schon zu weit von Gott, von seinem Wort und von seinem Sakrament abgekommen waren? Und würden nicht manche Zölibatärin aus Zwang ihren Zölibat mit Gott zusammen zu einem solchen aus göttlicher Berufung verwandeln können? Manche wird mit Recht antworten, ich habe es ja versucht, aber kein Beichtvater hat mir dabei geholfen. Im Gegenteil, sie haben das bisschen Fortschritt, das ich zu spüren vermeinte, mit ihren harten Worten über mein Versagen zertreten. Müssen denn Priester, die doch um die Last und die Freude des Zölibates wissen müssten, so unbarmherzig sein? Ein hartes Wort muss gesagt werden gegen jene Eltern, Väter oder Mütter, die ihren Sohn, ihre Tochter aus egoistischen Gründen von der Heirat mit einem bestimmten Partner, von der Heirat überhaupt, vom geistlichen Beruf, vom Ordensstand, vom Studium und damit letztlich von einem Ruf Gottes fernhalten. Sollte es wirklich so sein, wie die Statistik es uns sagt, dass die Katholiken in der Bundesrepublik es seien, die ihre Kinder lieber zeitig Geld verdienen ließen, als dass sie ihnen den Weg öffneten und die Möglichkeit gäben zum Lernen, zum Studieren, zum geistlichen Stand? Sollte das etwas zu tun haben mit dem Bildungsdefizit der Katholiken in der Bundesrepublik? sollte es eine falsche Jenseitshaltung sein, die gekoppelt ist mit einer ganz massiven Diesseitshaltung? Sollte es die Angst vor der Konfrontation mit der Welt sein? Sollte es im Letzten der Heilsegoismus sein, von dem wir schon oft gesprochen haben hier? Die Menschheit braucht beides, das Verheiratetsein und das Unverheiratetsein. Aber auch hier sollten wir wieder sehen, die Vollendung steht nie am Anfang, sondern eben, wie das Wort sagt, am Ende. Wir sind alle auf dem Wege und sollten gerade dann, wenn einer verheiratet und oder unverheiratet einmal versagt hat, nicht pharisäerhaft über ihn zu Gericht sitzen, sondern sollten lieber an unser eigenes Versagen denken und es beklagen, ein Versagen vielleicht in Lebensbereichen, die nicht primär vom Trieb leben, sondern vom Intellekt gesteuert werden und das darum umso schwerer wiegt, auch wenn es verborgen bleibt. Eine aus Hass geborene Verleumdung, eine unfaire, rücksichtslose Geschäftskonkurrenz, die den anderen vernichten will, eine willentlich unterlassene Hilfeleistung, ein egoistisches und menschenverachtendes Verhalten im Straßenverkehr, ein rüder Ton in der Familie und im Betrieb sind sicherlich vor Gott schlimmere und schwerere Sünden als ein Versagen im geschlechtlichen Bereich bei solchen, die sich redlich um Zucht und Maß, um die rechte Keuschheit bemühen. Freiheit von der Ehe könnte auch verstanden werden von dem, dem es gegeben wurde, auf seine Öffnung hin als Freiheit für die Arbeit im Reiche Gottes. Hochachtung vor all denen, die ihren unfreiwillig übernommenen Zölibat ertrugen, ihn dann aber zum Tragen brachten für viele Menschen, für die Ehre Gottes in dieser Welt. Glaubt ihnen, dass sie auf dem Wege sind. Und glaubt nicht der Welt, die sagen, im Geheimen haben sie doch alle ihren Partner, auch wenn es nicht offenbar wird. Die Welt begreift das nicht mit ihren Maßstäben. Fassen kann es nur der, der es fassen kann. Und es gibt jene Frauen, denen wir unsere Hochachtung bezeugen, in den besten Jahren, die nicht zu einer Ehe kamen und nun als Beamtinnen, als Angestellte, als Lehrerinnen, als Pädagoginnen, im Geschäftsleben, in der Verwaltung, in den Krankenhäusern, in der Caritas, in der Politik und schließlich im Haushalt tätig sind. Fragen wir sie, woher nehmt ihr die Kraft her, so zu leben, dann antworten sie mit den Worten des heiligen Paulus von dem, der gesagt hat, meine Gnade genügt dir. Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal kurze Zeit nur in Flüeli, der Heimat des heiligen Bruder Klaus, war, ging mir das Leben und der Entschluss des Bruder Klaus nicht ein. Vielleicht war ich noch zu hartherzig damals, dass er als reifer Mann von 50 Jahren als Großbauer mit Besitz und Reichtum, einer Frau und 10 Kindern, von denen das jüngste ein paar Wochen alt war, seine Frau und seine Kinder und seinen Hof verließ und in die Klause, in die Ranft ging, um dort als Einsiedler zu leben. Ein Verhalten, für das die Welt zunächst einmal kein Verständnis hätte, und es fiel auch mir schwer, dafür Verständnis aufzubringen. Als ich im vergangenen Jahr fast 3 Wochen in Flüeli war und nun die Landschaft erwanderte und sein Wohnhaus und sein Geburtshaus und seine Zelle und die kleine Kapelle kennenlernte und einmal nachdachte über das, was hier geschehen sei, ging mir allmählich meine Hartherzigkeit auf. Und ich merkte, hier war ein ganz großes Herz, das ich geöffnet hatte, einem Ruf Gottes, für die Menschen und für seine Familie zunächst nicht begreifbar, nicht verstehbar, aber von Gott ihn hineingegeben zum Heile der Menschen. Denn aus diesem Vater von 10 Kindern sollte ja werden der Vater des Vaterlandes. Denn die Schweiz verdankt ihm, so können wir heute rückschauend sagen, dass sie seit seinem Leben und seit dem Stanzer Vertrag, der auf seinen Einspruch hin zwischen den Ständen zustande kam, keinen Krieg mehr gehabt hat. Fragen wir doch nicht immer egoistisch nach uns selbst. Fragen wir lieber nach dem, was Gott wohl mit uns und durch uns an anderen tun will. Und denken wir an den heiligen Bruder Klaus, der sicherlich nicht leichten Herzens etwas aufgab, was ihm teuer war, der aber diesem Anruf Gottes nicht widerstehen konnte und den Gott dann als Instrument, als lebendiges Instrument gebrauchte, um in der Politik zu wirken, dass Friede würde in der Schweiz und Friede bliebe in der Schweiz. Und warum geht es dann letztlich auch heute, meine andächtigen Christen, um den Frieden zwischen uns, um den Frieden zwischen uns und den Polen, um den Frieden zwischen uns und allen Menschen, um den Frieden, den der wollte, als er kam, als der Friedensfürst, um die Menschen zu retten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.